Und auf einmal sind meine Waden deutlich weniger ermüdet nach Laufeinheiten, weil ich besser in der Hüftstreckung komme, wenn ich abdrücke zum Beispiel. So, ich glaube, das ist das allerwichtigste Ding, dass viele Läufer und Läuferinnen einfach mehr machen und sich deutlich mehr bewegen. Also lateral, Rotations, einfach alles.
Die Hüfte, das Knie oder die Achillessehne. Fast jede und jeder von uns hat diese eine persönliche Schwachstelle am Körper, die sich ab und zu meldet. Besonders dann, wenn das Training eigentlich gerade perfekt läuft. Meistens ignorieren wir die Signale so lange, bis gar nichts mehr geht. Und dann fangen wir plötzlich panisch mit Kraftübungen an. Dabei stellt sich doch die Frage, wie viel besser und schneller könntest du laufen, wenn du deine Schwachstellen von vornherein in Stärken verwandeln würdest? Genau darum geht es in dieser Achilles Running Podcast-Folge mit Rehab-Coach Johnny Stahl. Als Experte für Pain-to-Performance unterstützt er LäuferInnen dabei, muskuläre Disbalancen auszumerzen und ihr volles Potenzial auf der Strecke auszuschöpfen. Gemeinsam sprechen wir über die häufigsten Schwachstellen im Ausdauersport und über Methoden, um den Körper langfristig beschwerdefrei und belastbar zu halten. Und das Beste, Johnny hat ganz konkrete Übungen im Gepäck, die deine Schwachstellen in nur 5 bis 10 Minuten am Tag stabilisieren und sich perfekt in jeden noch so stressigen Alltag integrieren lassen. Moderiert wird diese Folge von mir, Julia aus der Redaktion, und jetzt Ohren gespitzt für dein Trainingsupgrade und viel Spaß mit Johnny Stahl. Johnny, schön, dass du heute bei dem guten Wetter hier im Studio sitzt und mit uns über ein ganz interessantes Thema sprechen wirst. Der Tag ist lang, wir nehmen nachmittags auf. Wie lief dein Tag bisher? Hast du schon Zeit für dich, fürs Training gefunden?
Ja, heute Morgen.
Sehr gut.
Allererst Ding. 2 Nutella Toast reingeballert, ein Käffchen und dann 70 Minuten Training gemacht, dann 3 Kunden back-to-back und dann kurz nach Hause gegangen, kurz was gegessen, noch ein Käffchen gemacht und dann now I'm here.
Das heißt, Kaffee dominiert deinen Tagesablauf so ein bisschen.
Was eigentlich hast du denn? Gar nicht, nee. In der Vergangenheit schon. Und dann habe ich Pausen gemacht. Und jetzt trinke ich Kaffee einfach aus Genuss. Also es hilft mir schon, aber ich brauche es nicht.
Sehr gut.
Was sehr wichtig ist.
Ja, absolut. Ja. Was hast du denn trainiert heute früh?
Snatches.
Ah, schön.
Ja, ich habe viele Laufevents gemacht die letzten Jahre. Und jetzt habe ich echt keinen Bock drauf. Und wollte ein bisschen zulegen und was anderes machen. So, ich mache ein paar Ollie Lifts und arbeite an meinen Snatches gerade. Was habe ich auch noch gemacht? Ein paar Sprünge, Front Squats. Ich habe eine Quad-Sehnen-Tendinopathie seit so 15 Monaten und dann habe ich immer wieder, ich habe mich immer wieder angemeldet für irgendeinen Lauf und dann wurde es so Stück für Stück besser und dann wieder schlechter und dann, als es besser wurde, war ich zum Beispiel in Kapstadt und dann bin ich Trails gelaufen ohne Ende und hab's wieder schlecht gemacht.
Oh no.
Jetzt höre ich ein bisschen besser zu, was mein Körper braucht und ich mache das endlich mal richtig.
Sehr gut, das ist ja auch schon wichtiger Einstellung, vor allem wenn es heute auch so ein bisschen um Verletzungen geht, da bist du ja der absolute Experte. Kleiner Disclaimer für alle, die jetzt zuhören. Johnny ist Australian, das heißt, er ist, glaube ich, vor 6 Jahren, wenn ich richtig gestalkt habe, nach Deutschland gekommen. Das heißt, es werden bestimmt die ein oder anderen englische oder denglischen Begriffe folgen. Lasst euch davon nicht aufhalten, weiterzuhören. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen einzudeutschen und auch zu erklären, dass das jeder versteht. Und ich würde anfangen mit dem ersten denglischen Wort. Du bist Rehab-Coach, also kümmerst dich um Rehabilitation. Und dein Ziel ist es ja vor allem, AthletInnen, Fußballer, LäuferInnen Richtung Leistungsfähigkeit zu bringen, wenn sie irgendwie verletzt waren. Erzähl mal so ein bisschen, was genau du machst und wie du dazu gekommen bist.
Ja, mein Ansatz, dass ich Menschen helfe, also Athleten von Pain to Performance. Ich habe, als ich hierher gezogen bin vor 6 Jahren, wir haben gerade drüber gesprochen, ich war angestellt für 13 Monate als Sporttherapeut. Ich fand es richtig kacke, sehr unangenehm. Es war Covid, also war gar nicht, einfach nicht mein Geschmack, ich habe kaum Geld verdient. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann gezielt, habe mich gezielt auf Läufer, Läuferinnen vermarktet, auf Instagram. Ich habe auch einfach gesehen, dass da ein Markt ist, wo ich halt Menschen wirklich helfen konnte. Und dass es da, also hier in Deutschland im Gesundheitssystem einfach, dass da einfach so eine große Lücke war, was vernünftiges Rehab angeht. Und ich wusste, dass ich das füllen kann mit einem anderen Ansatz, wo ich einfach viel intensiver mit weniger Menschen arbeite. Mhm. So, wo ich halt uneingeschränkt bin von Zeit, wo ich die Reha- und Trainingspläne wirklich individualisieren kann, wo wir 60-minütige Einheiten machen können und wo wir einfach jeden Tag möglicherweise auf WhatsApp kommunizieren können.
Ja.
Und das hatte ich gar nicht gesehen auf dem Markt. Und auch wenn, wusste ich, dass es gar nicht Teil des Gesundheitssystems war oder dass es nicht der Norm entspricht. Und ja, eigentlich wollte ich einfach Menschen besser helfen können. Ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt im Sinne von meiner Expertise. Mhm. Und jetzt mache ich das seit 4,5, 5 Jahren, ja.
Und es ist rentabel.
Ja, könnte schlimmer sein.
Perfekt, das ist doch das Wichtigste. Aber ja, Sporttherapie, kann ich auch ein Lied von singen. Wirklich eine Katastrophe, mit vielen Menschen immer das Gleiche zu machen und wirklich alles andere als individualisiert irgendwie zu trainieren. Aber deswegen sind wir heute hier, um so ein bisschen mehr ja, von deiner Expertise vielleicht auch zu profitieren. Gerade die Läufer und Läuferinnen da draußen, die gerade zuhören, glaube ich, haben schon Lust, so ein paar Einblicke zu bekommen, wie du auch arbeitest und ja, wie du mit Verletzungen umgehst. Wir gehen so ein bisschen heute rein in Verletzungsprävention, aber auch eben genau zu deinem Steckenpferd Pain to Performance, also was passiert, wenn ich bereits verletzt bin. Und da kann ich auch so ein kleines Lied von singen. Ich als Triathletin habe auch immer wieder Schwachstellen, und zwar primär meine Hüfte. Ich glaube, du warst ja auch mal an der Hüfte verletzt.
Mhm.
Und ja, das ist so meine Schwachstelle. Ich war heute Morgen gerade beim MRT, um abzuchecken, ob es irgendwas Knöchernes ist oder nicht. Und da können wir direkt mal anknüpfen. Was sind denn so die typischen Schwachstellen oder Defizite, die du vielleicht bei deinen KlientInnen beobachtest, die vielleicht noch gar nicht auf eine Verletzung hinweisen, aber einfach ja, Verletzungen oder Defizite bei LäuferInnen?
Ja, ich glaube, wir können das ganz easy runterbrechen in 3 Säulen. Ich würde sagen, die erste ist Mobility. Zweite Koordination und die dritte wäre dann Kraft. Und es ist ganz wichtig erstmal, dass man die Bewegungen überhaupt ausführen kann, dass man die nötige Mobilität hat, um in der Hüftextension kommen zu können überhaupt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das ist das erste Ding. Das zweite Ding ist, dass man die Bewegung bzw. Bewegungen koordinieren kann. So, wir reden über man nennt das inter- oder intramuskuläre Koordination, ja, wie die Muskelfasern miteinander arbeiten, um eine Bewegung oder um eine Aktion vernünftig und koordiniert auszuführen. Und das dritte ist dann Kraft. Also ist man stark genug, hat man diese neuromuskulären, die neuromuskuläre Reize in sich, kann man die wirklich produzieren nach und nach. Und hat man überhaupt die Kraftausdauer und die Kapazitäten dafür. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem bei Hüften sieht man das, vor allem bei Läufer, Läuferinnen, dass die sehr, sehr steif sind in den Hüften beziehungsweise im Beckenbereich, dass das Becken nicht so mobil ist. Und ich meine halt 3D, also in so einem Pelvic Tilt,
ja,
oder auch auf der frontalen Ebene. Oder auch rotatorisch. Und wir können 3D arbeiten, um Mobilität ganz easy herzustellen. Das kann sehr, sehr leicht funktionieren. Man kann das in 5 bis 10 Minuten pro Tag machen. Es braucht halt sehr wenig, um sehr viel zu schaffen.
Mhm.
So das vorab ist ganz, ganz wichtig. Ist wirklich lowest hanging fruit. Braucht nicht viel Zeit. Es ist gar nicht so mühsam. Es braucht keine Energie. Kann das hauptsächlich im Liegen machen, ja, mindestens teilweise. Und wenn man dann die Mobilität hat, dann kann man das einfach aufbauen mit Koordination. Und das bedeutet, dass man dann die Bewegungsabläufe dann durchgeht und die Mobilität, diese neu gefundene Mobilität, sagen wir so, wirklich ausnutzt mit Aktionen unter Last. Und dann haben wir den Kraftteil, wo man wirklich an der Kraft arbeitet.
Okay, das ist ja schon mal ein guter Ausblick, dass du auch sagst, lässt sich ganz easy in 5 bis 10 Minuten jeden Tag im Liegen machen. Da können wir später bestimmt noch mal ein paar Praxistipps mitgeben. Also würdest du quasi sagen, dass die 3 Säulen ja maßgeblich für die Leistungsfähigkeit eines Läufers, einer Läuferin entscheidend sind und dass vielleicht auch genau durch die Defizite in diesen 3 Bereichen die Läufer und Läuferinnen sich ja so ein bisschen selbst im Weg stehen und vielleicht ja Verletzungen auch provozieren, die eigentlich vermeidbar wären?
Ja, auf jeden Fall an sich. Es gibt immer Läufer, Läuferinnen, die halt, ich werde es nie vergessen, wann war das? Vor 2,5 Jahren, schätze ich mal, stand ich da bei dem Halbmarathonpunkt beim Berliner Marathon. Und da waren halt Läufer, Läuferinnen, die so ein 2,30 Marathon laufen, also den Pace dafür. Mhm. Weiß nicht, was das ist, so ein 3,30er Pace oder so. Also schon sehr schnell. Und einige sahen sehr gut aus und einige sahen so wirklich fast katastrophal aus. Mhm. Und ich war so, they do it. Also ja. die kriegen das irgendwie gebacken. Und es gibt halt immer Leute, die sich gar nicht verletzen, obwohl die gar nicht gut aussehen beim Laufen, obwohl die gar nicht mobil sind, obwohl die gar nicht koordiniert sind, die kriegen das irgendwie hin. Also ich kann nicht sagen, ja, pauschal, okay, ja, wenn du das machst, dann wirst du dich nicht verletzen. Es ist immer so ein bisschen so ein it depends, ne? Es ist immer abhängig von Mensch zu Mensch. Das müssen wir wirklich vorab sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gesagt, wenn wir uns deutlich mehr bewegen, wenn wir vernünftiges Training machen, vernünftige Muster wirklich ausführen regelmäßig, dann besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass unser Verletzungsrisiko reduziert wird und dass man einfach effizienter und schneller wird beim Laufen.
Ja, absolut. Also ich verstehe auch nicht, wie manche mit einem Laufstil, den man sich eigentlich nicht angucken kann, dann trotzdem da irgendwie wirklich Rekordzeiten laufen. Und ich hingegen, ich würde sagen, ich mache schon sehr viel so Präventionsübungen, damit ich mich eigentlich nicht verletze. Turns out, ich bin trotzdem irgendwie immer verletzt und laufe kein 2,30er Marathon, surprise. Ist schön, aber vermutlich das auch die Ausnahme, dass man wirklich mit einer schlechten Laufökonomie, mit einer schlechten Lauftechnik und vielleicht auch einer schlechten Beweglichkeit dann wirklich verletzungsfrei immer durchkommt. Aber gibt es so Verletzungsmuster, die so für Läufer, Läuferinnen ganz typisch sind, die einfach, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber trotzdem, die du immer wieder siehst, die vielleicht auch so gemacht sind durch, man sitzt zu viel, man macht irgendwas falsch?
Ja, ich glaube, Laufen und Gehen grundsätzlich sind immer eine Frage des Körperschwerpunkts. Mhm. Und wenn unser Körperschwerpunkt zu weit nach vorn liegt, dann sind wir immer quasi am Fallen.
Ja.
Und dann machen wir einen Schritt vor, um nicht aufs Gesicht zu fallen. Und dann machen wir noch einen Schritt und dann noch einen Schritt und noch einen Schritt und man sagt, dass das irgendwie Laufen heißt. So, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Laufen an sich immer eine Frage des Körperschwerpunkts ist. Und so, wenn wir eine bessere Position oder wenn unser Brustkorb und Becken gegeneinander und beziehungsweise miteinander besser positioniert sind, dann haben wir eine bessere Chance, um mit dem Fuß besser aufzutreten oder besser unter dem Körper, weiter unter dem Körper aufzutreten. Ich würde sagen, das ist das erste Ding. Das ist halt Laufen 101.
Ja.
Wirklich. Und das tun viele, da strugglen halt viele, würde ich sagen. Also man sieht immer man nennt das Overstriding an sich. Wenn die Schritte einfach als zu groß oder zu lang benannt werden. Ich glaube, beim Lauf, die Laufwelt ist eine sehr interessante Welt, weil ich glaube, viele sehen und erkennen Probleme oder denken reaktiv oder sehen die Probleme eher so reaktiv. Aber die fragen sich nicht, wo das Ganze herkommt, was die Ursache ist. Sie würden sagen, Overpronation oder Overstriding oder bla bla bla. Aber die fragen sich nicht, wo das Ganze herkommt. Und wenn man sich denn die Hüftposition oder die Beziehung zwischen dem Brustkorb und Becken sich anguckt, dann sieht man so, okay, die haben null Kontrolle im Rumpf oder im Beckenbereich.
Mhm.
Und das bedeutet, dass die dann, als ob man den nach vorn so einen Schubs gibt.
Ja.
Und dann sind die ständig am Fallen. Und die nutzen diesen Momentum von dem Schubser und dann sind die ständig am Fallen und die können nicht abbremsen.
Hm.
Und mit dem bei dem Thema Overstriding zum Beispiel, was man ganz häufig sieht, müssen wir uns fragen, okay, wo kommt das eigentlich her? Oder was, welche Teile, welche Sachen haben die größten Einflüsse darauf? Und dann können wir ein bisschen tiefer reingehen und uns fragen, okay, was fehlt gerade bei dieser Position? Ist das einfach die Koordination? Ist das die reine Mobilität im Brustkorb- und Beckenbereich? Mhm. Ist es eine Frage der Rumpfstabilität? Ich mag den Begriff nicht so sehr, aber ich meine, also die Beziehung zwischen oder die Positionierung zwischen dem Brustkorb und Becken, mhm. sind die aufeinander quasi stacked, ein bisschen wie ein Sandwich, oder hat man quasi dann Schere, wo die ins Hohlkreuz da ständig reinfallen? Ist das ein bisschen ausgeglichen? Das ist nicht zu sagen, dass die Hohlkreuzposition schlecht oder falsch ist per se, aber man wird grundsätzlich dann, wenn man ständig in so einer Hohlkreuzposition ist, tendieren dann nach vorn zu fallen, so ein bisschen mehr. Damit können wir schon starten und uns halt fragen, okay, was können wir dann dagegen tun? Wenn wir an der Mobilität in den Hüften beziehungsweise Becken und vielleicht auch im Brustkorb oder in der Brustwirbelsäule, in der Rückseite des Brustkorbs arbeiten, wenn wir die Stellen wirklich mobiler machen und wirklich öffnen, dann hat man auf einmal dann mehrere Optionen, womit man halt arbeiten und sich bewegen kann. So, das ist das erste Ding. Ich würde sagen, dann das zweite Ding, was man ganz häufig sieht, ist fehlende Steifigkeit. Dass man einfach fällt und runtersenkt, ich sage, entweder du gewinnst gegen den Boden oder du verlierst gegen den Boden quasi. Und ich glaube, man kann das ganz easy so ein Bild davon machen, wenn man einfach bei Kilometer 40 beim Marathon oder so, wenn man wirklich am Struggeln ist, dass man wirklich tiefer fällt mit jedem Schritt, dass man tiefer in der Knieflexion dann geht. Weil die Steifigkeit einfach fehlt oder reduzierter ist durch Ermüdung. Aber wir sehen häufig viele Läufer oder Läuferinnen, die grundsätzlich echte Schwierigkeiten haben, um steif zu bleiben. Nicht nur, das startet natürlich im Fuß, aber an sich startet das in der Schwungphase. Wenn wir das Bein vorbringen, startet das schon aus der Hüfte und aus dem Hamstring und aus dem Glut. So, dann auf einmal können wir das ein bisschen ganzheitlicher sehen und uns fragen, okay, woher kommt diese Steifigkeit? Das ist wahrscheinlich ein anderes Thema für später, aber um die Frage zu beantworten, ganz easy, ich würde sagen Overstriding und fehlende Steifigkeit.
Okay, das ist schon mal sehr ausführlich, glaube ich, für alle, die zugehört haben. Und ein Mindblow, weil wir haben auch schon mal, oder ich habe auch schon mal über Overstriding gesprochen, um Schrittfrequenz, Kadenz, weil ja viele wirklich overstriden und dann natürlich der Körperschwerpunkt anders ist, die Kraftübertragung anders ist. Und da gibt es natürlich so ein paar Tipps hier und da, versuch mit einem Takt zu laufen und pipapo. Aber wenn es so einfach wäre, dass man einfach nur den Takt anpasst, dann hätten vermutlich viele das Problem nicht. Deswegen, für alle, die jetzt zuhören, es ist vielleicht irgendwas in dem Becken oder der Brustwirbelsäule.
Ja, genau.
Total faszinierend, wie weit man das auffächern kann, wo vielleicht die tatsächliche Ursache liegt. Es gibt ja auch immer wieder LaufeinsteigerInnen, die hochmotiviert rangehen und denken, ich starte jetzt durch. Und da ist, glaube ich, Motivation nicht das Problem, sondern vielleicht eher das fehlende Wissen an tatsächlich den körperlichen Strukturen, mehr als Muskulatur, weil die meisten kennen die Muskulatur und that's it. Und die kommen dann nach dem Lauf rein und sagen, ja, es war easy, ich war gar nicht außer Puste, war kein anstrengender Lauf. Wieso, aus deiner Erfahrung, ist das Herz-Kreislauf-System vielleicht gar nicht so der Marker für der Lauf war anstrengend oder für unsere strukturelle Gesundheit auch?
Mhm. Ja, so eine sehr gute Frage, weil unsere Wahrnehmung von Intensität, wie du sagst, wir nehmen die Laufeinheiten wahr, je nachdem, wie hart wir das oder wie anstrengend wir das kardiologisch gefunden haben.
Ja.
Was wir aber häufig unterschätzen, tue ich auch manchmal beim Training, ist die Ermüdung und die leichte Risse oder beziehungsweise die Schaden, die dann dazukommen von einer Laufeinheit oder auch vom Krafttraining oder so. Und deswegen hat man Muskelkater. Die sind halt kleine Schaden oder Reize im System, in den Strukturen, die sich erholen. Und wir brauchen diesen entzündungshemmenden Prozess oder die Entzündungsprozess. Das ist eigentlich ein Kunstwerk, wie der Körper sich dementsprechend anpasst und wie wir dann dadurch stärker werden. Aber was wir häufig unterschätzen, ich glaube, was ich würde nicht unbedingt sagen, dass es nur bei den Einstiegsläufer, Läuferinnen ist, aber eigentlich bei der Mehrheit wahrscheinlich tatsächlich, dass die unterschätzen, wie lang der Körper wirklich braucht, um sich zu erholen, vor allem nach etwas längere oder intensiveren Einheiten. Dass die Sehnen einfach hart belastet werden, dass die Strukturen, auch die Knochen, dass die sich dann remodeln müssen, also quasi umbauen müssen und neu, was ist das Wort? Ja, also einfach sich erholen müssen und innerhalb des Körpers und innerhalb den Strukturen haben wir Zellen, die sich halt dementsprechend neu bauen und neu entwickeln. Und dadurch bekommen wir diese Anpassung und diesen Anpassungs- und Entzündungsprozess, wo die Zellen sich quasi, man kann das einfacher sagen, stell dir mal vor, dass die Zellen sich austauschen für neue Zellen, die frischer sind. Das braucht in der Regel 24 bis 72 Stunden. Ja. Und vor allem bei härteren Laufeinheiten oder wenn man es nicht gewohnt ist, regelmäßig zu laufen, dann laufen sie, sag mal so, wir laufen am nächsten, also ich bin seit 6 Monaten kein einziges Mal gelaufen, ich laufe 5 Kilometer heute Abend und dann morgen wieder, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Strukturen noch nicht bereit sind und wieder fit oder sich erholt haben für die nächste Einheit. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns die Zeit lassen, um diese Kunstwerk, das Ding, deren Ding zu machen, dass die wirklich sich erholen können, weil dafür ist es da. Und wenn wir das einfach ignorieren, dann besteht die Möglichkeit, dass man verletzt wird. Ja. Oder dass man so eine akute Überbelastung bekommt, was dann zu chronischer Verletzung führt.
Hm. Gibt es so einen Marker, so einen Orientierungspunkt, an dem ich merke, okay, mein System ist recovered und ich kann jetzt die nächste Laufeinheit machen?
Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie einfach können wir das machen für die Mehrheit. Ich würde sagen, man kann einfach ein paar Sprünge machen und dann wird man das wahrscheinlich merken. Wenn man so 20 Mal einbeinig hüpft oder so, dann merkt man bestimmt schon den Unterschied, ob man frischer ist oder eher ermüdeter ist. In der Regel würde ich sagen, wenn man entweder so einen Long Run macht oder Intervalle, wo die Intensität für das Nervensystem viel höher ist, dann würde ich unbedingt sagen, dass man 48 bis 72 Stunden Pause dazwischen haben. Mhm. Man kann natürlich andere Trainingseinheiten dazwischen machen, aber man sollte grundsätzlich aufpassen, dass die Intensität oder Dauer nicht zu hoch wird. Was uns zu einem anderen Thema bringt, wenn ich das kurz abweichen darf,
unbedingt.
Was ganz wichtig ist, viele machen zum Beispiel am Sonntag einen Long Run und dann machen sie am Dienstag oder Mittwoch deren Intervall-Session, was gar nicht verkehrt ist, aber an dem Montag machen sie eine Recovery-Session und die gehen 1 Stunde 10 Kilometer laufen oder machen so irgend sowas. Und da ist kein Recovery. Und dann machen sie Sonntag, dann haben sie Sonntag eine harte Session gemacht, Montag eine harte Session gemacht und dann Dienstag sind sie schon fertig und dann fangen sie an mit der Intervall-Session. Und da kann es halt kritisch werden, wenn man nicht aufpasst und einfach ständig unter Belastung ist, weil man sich die Zellen und Strukturen keine Zeit lässt, um deren Ding einfach zu machen, um auszutauschen, um umzubauen, damit sie sich wirklich erholen können. Und ich glaube, bei Läufern und Läuferinnen, ob die so Einsteiger sind oder ob die eher so ambitionierter sind auch, müssen sie wirklich aufpassen, dass die Ich würde sagen, man kann die intensivste Einheiten immer im Kalender zuerst reintun und alles drumherum planen. Und man braucht nur zwei davon, maximal drei, wenn man wirklich ein ordentliches Trainingpensum machen kann und schaffen kann.
Ja, ich bin auch immer 20% des gesamten Trainings maximal mit High Intensity, der Rest wirklich locker. Aber ich hätte jetzt auch, für mich ist ein entspannter Grundlagenlauf, 10 Kilometer, recht erholend, vermutlich nur für mein Gefühl, nicht für meine Strukturen. Aber es kommt natürlich vermutlich auch darauf an, wie ist das Leistungslevel und der Leistungsstand. Oder also, wenn ich jetzt schon viele Jahre im Triathlon-Training bin, mein Körper natürlich auch an so ein gewisses Volumen und eine gewisse Intensität gewöhnt ist, kann ich das natürlich viel besser wegstecken, als wenn du jetzt ein halbes Jahr nicht gelaufen bist und wieder anfängst zu laufen.
Ja, unbedingt. Ich glaube, man muss trotzdem noch aufpassen, auch wenn man, also ich habe 2, 3 Kunden gerade, die wirklich ambitionierte Triathleten sind. Und man sieht auch bei denen, dass die einfach deren Coaches sind schon sehr gut, würde ich sagen, was Triathlon angeht. Ich glaube, ein Triathlon ist immer so maximalistisch. Mhm. Man versteht dieses so minimalistische Approach gar nicht, oder man versteht nicht, dass dass manchmal bei ambitionierte Läuferinnen, Triathleten, dass die einfach, dass manche einfach mehr Training packen können und manche einfach deutlich weniger.
Ja.
Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man dann anfängt, dann die Anzahl von Kilometer oder Trainingspensum zu vergleichen mit jemand anderen, dann fängt es an, ein bisschen gefährlicher zu werden. Für dich kann sein, dass 10 Kilometer als Low-Intensity-Run, um Kilometer zu sammeln, dass das gar kein Thema ist, 10 bis 15 Kilometer oder so. Und bei der nächsten Person kann sein, dass 6 auf jeden Fall reichen,
ja,
weil die sich wirklich erholen müssen zwischen den härteren Einheiten. Aber ich glaube, wir sind, alles wird sehr schwarz und weiß betrachtet in der Laufwelt, ja, irgendwie. Ich glaube, in Sport grundsätzlich, was Sportwissenschaft angeht, es sind weder das oder das. Es darf nicht beides sein, je nach Geschmack. Und ich glaube, dass das allerwichtigste Ding ist, dass man wirklich checkt, was die brauchen. Zum Beispiel, ich hab einen Coach in Australien, der macht mein Trainingsplan für mich. Ich bin letzte Woche 30 Kilometer gelaufen insgesamt und habe 3 relativ harte Krafteinheiten gemacht. Aber ich habe auch einen großen Unterschied gemerkt innerhalb meines Trainingsplans über die letzten 2, 3 Wochen. Wir sind von 3 etwas längere, also Länge für mich, 8 bis 10 Kilometer Laufeinheiten, also eher so runtergegangen auf 4, so tatsächlich eine Laufeinheit mehr, aber viel entspannter bei den meisten 5 bis 6 Kilometer mal 3 und dann einen Long Run.
Ja.
Und das hat schon bei mir so wirklich einen großen Unterschied gemacht, weil da hatte ich ein bisschen mehr Puffer, um mich zu erholen zwischen den anderen härteren Einheiten. Weil mein ZNS braucht einfach mehr Pause. Ich arbeite relativ viel, ich reise viel. Wenn ich mein Training mache oder wenn ich so Snatches oder olympisches Gewichtheben mache oder Heavy Squats oder irgend sowas, dann fällt es mir schwer, am nächsten Tag dann eine harte Laufeinheit zu machen.
Ja, verständlich.
So, ja. Und bei anderen Leuten, zum Beispiel bei High Rocks, wo alles sehr maximalistisch ist, verstehen sie nicht, dass das Zentralnervensystem überhaupt ein Ding ist. Ja.
Ja, das heißt, für alle, die jetzt zuhören, auch mal realistisch in euch reinhören, wie sind auch vielleicht die Umstände mit Arbeit, Reisen, Familie, andere Verpflichtungen, und was passt da vielleicht auch am Training so mit rein? Weil letztendlich, man versucht irgendwie das Leben ums Training zu bauen, was ja völliger Quatsch ist irgendwie, weil letztendlich geht es ja darum, das Training irgendwie ins Leben mit einzubauen. Das heißt, seid realistisch und macht vielleicht einen Restday mehr und genießt dafür einen schönen Nachmittag mit Freunden. Wenn ich jetzt verletzt bin und ich möchte wieder zurück zu meiner Leistungsfähigkeit, möchte wieder abliefern und gehe jetzt in so ein Reha-Programm. Brauchen wir nicht drüber reden, in so klassischen Reha-Kliniken ist das, jetzt mal ganz provokant gesagt, absoluter Bullshit, und da werde ich nicht von profitieren. Weil es bei den meisten darum geht, wirklich Progression. Ich sitze an irgendwelchen Kraftübungen, mache einen Beinstrecker, Beinbeuger. Und da geht es darum, schnellstmöglich das Gewicht zu steigern. Und das ist die Progression, die dann mir sagen soll, okay, du bist recovered, du kannst wieder laufen gehen. Dein Ansatz ist ja jetzt ein ganz anderer. Du bist ein bisschen mehr experimentierfreudig, sage ich mal. Du probierst viel aus, viel verschiedene Bewegungen, auch in verschiedenen Bewegungsebenen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, warum dein Ansatz ist, dass die Biomechanik und eben auch die Bewegung in verschiedenen Ebenen, vielleicht auch Übungen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie so unscheinbar sind, doch einen viel größeren Impact haben, letztendlich wieder zur Performance zurückzukehren als so klassische ja, Reha-Übungen.
So eine geile Frage. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass ich Menschen am besten helfen kann. Das ist mein Hauptziel. Ich will einfach einen Impact haben.
Aber warum ist jetzt eine Beinbeugermaschine nicht die beste Hilfe?
Weil wenn man bei so einem Beinbeuger oder Beinstrecher arbeitet man an der Kraft des Oberschenkels. Ne? Kann sein, dass das sehr unspezifisch ist und gar nichts mit der Verletzung zu tun hat oder sehr wenig mit der Verletzung zu tun hat. So wenn du zum Beispiel, wenn du Schwierigkeiten hast, dein Becken zu kontrollieren, im Raum, beim Laufen oder dein Körperschwerpunkt, wie gesagt, also lass uns sagen beides, dann wäre es sinnvoller, wenn wir zusammen einen Weg finden würden, um zu schauen, dass du dein Becken und deinen Körperschwerpunkt im Raum besser kontrollieren kannst. Und das hat gar nichts mit einem Beinstrecker oder Beinbeuger zu tun. Ich sage nicht, dass ich die nicht verschreiben würde als Übung, tue ich halt sehr häufig tatsächlich, aber immer mit einem Ziel. Ich würde niemals eine Übung aufschreiben oder verschreiben ohne Plan, ja, oder ohne Ziel. Es ist wirklich gezielt auf den Strukturen, auf den Reiz, auf den, auf genau auf den, was ich von jeder Übung schaffen will. Und deswegen bedeutet das, ich habe Kunden, wo ich manchmal, ich sehe was Neues bei denen oder die verstehen so irgendeinen Tipp bei der Ausführung oder so. Und dann fangen wir an, irgendeine random Bewegung oder in irgendeiner random Position zu starten. Und wir gehen dann irgendeine random Bewegung durch, sodass die für sich die Bewegung schaffen, beziehungsweise sodass wir deren Körper das zurückgeben, was deren Körper gerade fehlt. Und wenn wir so agieren oder wenn wir so denken und mit der Herangehensweise da reingehen, dann macht das eigentlich voll viel Sinn. Du kannst nicht laufen, weil, lass uns akute Überbelastung dann ausschließen. Lass uns sagen, dass es eine wiederkehrende Belastung ist und du kannst dich halt nicht so ganz beladen, wie du das gerne würdest. Und dann können wir halt vermuten, dass es eher wahrscheinlich biomechanische Frage ist oder Sache ist. Würde es nicht Sinn machen, wenn wir einfach das wiederherstellen, was du eigentlich machen können solltest, aber nicht kannst? Das ist halt für mich low-hanging fruit. Also der Körper sollte biomechanisch die Bewegungen machen können beim Laufen, genau in dieser Phase beim Laufen, und du kannst das nicht machen, so lass uns daran arbeiten, sodass du effektiver bist beim Laufen. Weil jeder, das Laufen ist, es geht ums Rhythmus. Es ist eine wiederkehrende Bewegung. Ja. Es ist einfach eine große Bewegung an sich. Oder so sollte es sein. Und so, es sollte flüssig sein, das sollte ein gewisses Flow geben. Und wenn du zum Beispiel lass uns sagen, die Hüftextension, also mit der rechten Hüfte in der Extension limitiert bist, dann wissen wir, dass du in diese letzte Phase, in diese Tower-Phase beim Abdrücken wahrscheinlich mit der rechten Hüfte nicht so ganz vernünftig in der Extension kommst. Und dann müssen wir uns fragen, was hat das für einen Einfluss auf den nächsten Schritt, wenn du dann mit dem linken Bein dann auftrittst. Und dann fängt dieser Zyklus wieder an.
Ja.
So deswegen ist es wichtig und ist nicht so, dass ich mir, dass ich versuche, halt irgendeine random coole Instagram-Übung zu machen. Tatsächlich versuche ich halt so langweilig und simpel zu sein bei der Planung und so weiter, bei dem, was ich verschreibe. Aber manchmal ist es in bestimmten Fällen einfach ganz wichtig, dass wir ganz gezielt an diesem einen Ding arbeiten, sodass wir alle Möglichkeiten öffnen für alle Phasen innerhalb des Laufzyklus.
Okay, das heißt, ich höre so ein bisschen raus, dass du auch gar nicht unbedingt die eine Diagnose brauchst, um quasi anzufangen, sondern dass es mehr darum geht, okay, wo tritt vielleicht das Problem auf, vielleicht auch der Schmerz, in welcher Bewegung jetzt vom Laufzyklus, beispielsweise in der Hüftextension, aber du jetzt nicht brauchst, okay, da ist eine Hüftdysplasie, da ist schieß mich tot, was es alles gibt, sondern du schaust dir an, okay, wo ist vielleicht ja der Fehler in der Matrix, wo ist das Bewegungsmuster nicht ganz rund, wie es sein soll, und baust dir dann quasi so deine Struktur mit dem Klienten, der Klientin.
Nicht immer, aber ja, schon in den meisten Fällen, würde ich sagen. Also auch bei so einer Hüftdysplasie, das bedeutet nicht, dass man nicht laufen kann unbedingt. Warum sollte das bedeuten, dass man nicht laufen kann? Also wenn man die, klar ist da ein bisschen weniger, ist das Hüftgelenk ein bisschen weniger tief, aber es gibt auch tausende Leute, die halt mit einer Hüftdysplasie uneingeschränkt laufen können. Also das ist halt das erste Ding zu verstehen. Das zweite Ding ist, dass wenn wir eine Diagnose haben, ist das quasi unser Endpunkt. Da ist vieles passiert, bevor wir überhaupt diese Diagnose bekommen haben. Also das ist eine reaktiveren Ansatz, würde ich sagen. Wenn wir sagen, okay, lass uns proaktive agieren, dann hilft es, ein ausführliches Assessment zu machen. Weil zum Beispiel du sagst, ich habe, wo hast du eigentlich Hüftschmerzen? Ohne dass wir so ein Assessment machen, aber nur als Beispiel.
Auch in der linken Hüfte. Ich würde auch sagen, es ist eher in der Leistengegend. Okay. Schon der Übergang von Oberschenkelkopf zu Pelvis.
Okay, so wir könnten da sagen, dass dass irgendwas limitiert ist da. Oder du sagst, da ist ein du hast ein MRT machen lassen und da sagt es, dass du ein Impingement hast. Okay, wir haben ein Impingement, aber du hattest wahrscheinlich auch vor 10 Jahren ein Impingement und vielleicht auch keine Schmerzen. Oder vor 5 Jahren, wer weiß. Also wir werden niemals wissen, seit wann du ein Impingement hast oder ob du damit geboren bist, möglicherweise. Und es bedeutet nicht unbedingt, dass du nicht laufen kannst, bis dein Impingement weg ist, weil wenn du ein Hüftimpingement hast, kann sein, dass du immer eingeschränkt bist und das ist auch vollkommen okay. Ja. Also dann steht die Frage, okay, was machen wir dagegen oder was machen wir dafür? Und dann ist es wichtig, nicht nur nach Symptomen zu arbeiten, sondern eher so ganzheitlicher und globaler zu denken und zu schauen, was dir fehlt, an welchen Sachen, an welchen Prios wir arbeiten können. Mhm. Und wenn die Leiste fest ist, kann sein, dass wir da ein bisschen mehr Platz schaffen wollen, ein bisschen mehr, so ein bisschen bessere Steuerung in der linken Hüfte überhaupt durch allen Laufphasen. Und dann wird es auch bestimmt durch den Schmerzen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Nervensystem irgendwie beeinflusst wurde oder dass dein Nervensystem die linke Hüfte nicht belasten will, weil grundsätzlich, wenn wir chronische Schmerzen haben, will das Nervensystem die Stelle nicht belasten, weil es als gefährlich wahrgenommen wird. Aber wir können halt an solchen Sachen wirklich an sich easy arbeiten. Wir brauchen nicht nur eine Diagnose, um dann mit einem Programm oder zu starten oder Fortschritte zu machen. Also das ist ganz, ganz wichtig für viele Läufer und Läuferinnen, die, weiß nicht, 3 Monate auf einen Arzttermin warten, um dann ein MRT verschreiben zu bekommen, denn um noch einen dritten Termin zu haben, um die Auswertung zu bekommen oder den Bericht zu bekommen, dass die wahrscheinlich viel eher starten können mit einem vernünftiges Programm, um gegen deren Verletzung zu arbeiten oder daran zu arbeiten.
Ja, okay, das ergibt total Sinn, dass man einfach schon frühzeitig anfängt, auch am besten von Anfang an, wenn du da draußen laufen möchtest, direkt auch schon mit Krafttraining, Koordination, was weiß ich, es alles gibt, gegenzusteuern, damit du gar nicht erst zum MRT musst. Bleiben wir mal kurz bei der Hüfte und dem Gesäß. Die Gesellschaft ist ja eine sehr sitzende Gesellschaft. Die meisten Leute sitzen jeden Tag im Büro von morgens bis abends und dann können sie sich meistens auch nicht aufraffen, sich noch ein bisschen zu bewegen oder am Abend zu mobilisieren. Welche Nachteile hat das ganze Sitzen auf unsere Strukturen, gerade so unsere Glutealmuskulatur, die ja irgendwie so ein bisschen einschläft, allgemein aufs Leben und natürlich auch auf den Laufsport?
Ja, ich würde sagen, dass gar nichts einschläft. Ich würde sagen einfach, dass bestimmte Stellen innerhalb des Körpers einfach nicht belastet oder nicht bewegt werden. ich glaube, für wenn ich das, lass mich das ganz einfach machen, für Läufer und Läuferinnen, die viel laufen und eine sitzende Tätigkeit haben, und das heißt tagtäglich, weiß nicht, 12 bis 15 Stunden sitzen, da fehlt deren Körper schon Variabilität im System allgemein. Mhm. Und bei vielen Läufer und Läuferinnen ist Variabilität wirklich das Einfachste zu implementieren oder reinzubringen, weil die einfach die gleichen Sachen machen. Ich habe mein Leben lang, ich war von 8 bis 25 oder so Fußball gespielt, immer 25, 26. Dann als Covid angefangen hatte, war ich noch in Australien und ich habe dann angefangen Sprinttraining zu machen und dann habe ich geradlinige Intervalle gemacht und dann hat mein linker Fuß angefangen weh zu tun. Seitdem habe ich on and off einfach Fußschmerzen und ich merke, weil ich mich nie wirklich darum gekümmert habe, dass es deutlich schlechter und schwächer wurde. Mhm. Und das kommt wahrscheinlich, weil mir die Variabilität im System gefehlt hat, weil ich einfach angefangen habe, dann in gerade Linien zu laufen. Und das ist nur ich nutze das als Beispiel zu sehen, dass, also ich hatte viel Variabilität im Körper, ich habe das reduziert und da ist was da rausgekommen. Dann gibt es wahrscheinlich, würde ich sagen, die Mehrheit, die halt deutlich weniger bewegen und deutlich weniger Bewegungs- und Belastungsvariabilität im System haben wie ich. Und die brauchen einfach mehr machen, so zu den Glutes, zu den Hüften, eigentlich zu allen Bereichen. Die brauchen, die wollen einfach bewegt werden in allen Richtungen, sei es Hüftflexion, Extension, Abduktion, Adduktion, Innen-, Außen-, Rotation, alle Bewegungen zusammen. Man braucht einfach mehr. Mehr Reiz für das System allgemein. Ich glaube, viele reden über so eingeschlafene oder einschläfende Glutes oder Hüften oder so. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass man checkt, was man einfach nicht macht. Und wenn man denn versucht, einfach ein bisschen mehr für das System zu machen durch einen Trainingsplan, ein bisschen mehr Variabilität da reinbringt, dann wird man direkt sehen, so, oh, eigentlich spüre ich mein Glutes und auf einmal sind meine Waden deutlich weniger ermüdet nach Laufeinheiten, weil ich besser in der Hüftstreckung komme, wenn ich abdrücke zum Beispiel. So, ich glaube, das ist das allerwichtigste Ding, dass viele Läufer und Läuferinnen einfach mehr machen und sich deutlich mehr bewegen, also lateral, Rotations, einfach alles.
Das heißt, Varianz im Training ist auch mit das A und O, um Überbelastung oder Überlastungsschäden zu vermeiden.
Bestimmt. Ja. Und würde ich sagen, Kraft und also die drei Säulen und dann dadurch auch ein bisschen mehr Variabilität.
Genau, ja, also mit Varianz meine ich auch eine verschiedene Arten des Trainings. Also nicht nur, ich werde nicht schneller und irgendwie gesünder, wenn ich halt jeden Tag laufen gehe und dann eine Varianz im Lauftraining habe, sondern ich muss Kraft einbauen, ich muss Mobility einbauen.
Ja.
Also allgemein die Varianz von den Trainingseinheiten an sich.
Ich glaube, viele unterschätzen das. Die wollen gesund sein oder werden und wollen deren Lauf-Sessions oder die wollen halt schneller werden beim Laufen. Und die glauben wirklich daran, dass die einfach mehr laufen müssen. Aber das ist weder gesünder oder einfach besser. Ich glaube, um schneller zu laufen und um gesünder zu sein, braucht man einfach mehr Varianz im Training, mehr Variabilität allgemein. Vielleicht ein bisschen häufiger ein Bierchen trinken gehen und ein bisschen runterkommen oder mehr Mobilität zu machen, ein bisschen mehr zu dehnen oder in neue Bewegungen da reinzukommen, ein bisschen so Cross-Training zu machen oder andere Sachen zu machen. Ist wie bei allen Sachen im Leben, ist einfach so ein Regel im Leben. Wenn ich jeden Tag Schokokuchen essen würde, dann ging es mir auch wahrscheinlich nicht so gut, ne?
Mega schade.
Und es hört sich so dumm an oder es ist so offensichtlich, aber beim Laufen ist es anders irgendwie.
Also, ja, das ist.
Weißt du, was ich meine? Ja. Also, viele checken das nicht. Die denken so, ja, also, das wäre bescheuert, wenn ich McDonald's jeden Tag essen würde, aber laufen 8 Tage der Woche? Ja, natürlich.
Ja, wirklich. Also, 8 Tage schon mal spannend bei einer 7-Tage-Woche. Ja. Aber ja, ich verstehe total, was du meinst. Aber die Leute gibt es leider immer wieder, dass viel Laufen hilft viel. Und dann wird das Krafttraining gerade vernachlässigt. Da wollen wir später auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal bei der Schwachstelle Fuß bleiben, weil das ja so ja, die wichtigste Brücke zwischen Boden und unserem Körper ist. Siehst du den Fuß so als Leck für die Kraftübertragung, wenn wir da nicht optimal ja, ausgestattet sind?
Ja, also ich finde, was Reha angeht und Training angeht und grundsätzlich also allgemeines Wissen angeht für den Fuß-Sprunggelenk-Bereich, ja, also da ist so viel Potenzial noch. Und unsere Füße sind heutzutage grundsätzlich so viel schwächer, als die sein sollen. Wir haben 26 Knochen und 33 Gelenke pro Fuß. Mhm. Und viele glauben irgendwie daran, dass die Füße wie Bretter sind. Aber die brauchen halt sehr mobil sein. Ja. Und dann haben wir viele Leute, die reden, sie sagen, dass Pronation schlecht ist und dass Überpronation schlecht ist und bla bla bla. Aber die verstehen gar nicht, wie der Fuß oder Fuß-Sprunggelenk-Bereich, dieses Komplex, wie es sich bewegen muss, um Bodenkräfte anzunehmen und dann Kräfte zu produzieren. Und vorab brauchen wir einen mobilen Fuß. Sehr, sehr, sehr wichtig. Wir wollen, dass der Fuß pronieren kann. Und das, also wenn das Knie vorgeht und wenn unser Schienbein in die Vorwärtsrichtung geht, wenn wir das Knie anbeugen, sollte der Fuß pronieren können. Mhm. Grundsätzlich.
Pronieren, nur für alle Zuhörenden, ist quasi, wenn sich das Fußgewölbe senkt.
Ja, senkt nur und der Fuß wird tatsächlich breiter und genau. Länger.
Nur damit ihr euch das vorstellen könnt.
Sorry, ja, und Supination ist das Gegenteil, wenn das Fußgewölbe dann oder diese Brücke Arch höher wird. Mhm. Und dann wird der Fuß ein bisschen schmaler und ein bisschen kürzer. Und wie gerade gesagt, wir brauchen einfach Variabilität und Varianz im Training. Und bei der Fuß ist es genauso oder wahrscheinlich umso mehr. Und dadurch, dass wir ständig mit weiche Schuhen rumlaufen und gehen heutzutage, sind viele Füße auf der Welt viel schwächer, als die sein sollen. Und ich glaube wirklich daran, ich bin wirklich fest davon überzeugt, weil Andi, Gottschäfer und ich, wir arbeiten ganz eng zusammen, wir machen einiges zusammen, wir tauschen 5-mal am Tag aus, was wir mit Kunden machen. Wir bauen Sachen zusammen. Tatsächlich bauen wir ein Return-to-Run-Programm auf. Und weil wir sehen, dass die Füße zum Beispiel und die Hüften, die werden so hardcore unterbelastet. Und so, wir brauchen mobile Füße, wir brauchen starke Füße. Und die Füße können also grundsätzlich so viel mehr machen, als wir wirklich denken. Aber viel zu wenige Leute sprechen aktuell drüber. Ich glaube, es ist noch am Kommen.
Ja.
Die Recherche und Wissenschaft zeigt das. Da sind einige Experten auf der Welt mittlerweile, vor allem im Profisport, die deutlich mehr drüber sprechen, auf Konferenzen und so weiter. Und ich glaube, das wird halt normalisierter, hoffentlich in der Laufwelt.
Ja, absolut. Wenn wir die Schwachstelle Fuß und andere Schwachstellen jetzt gerade schon so schön benannt haben. Lass uns doch direkt mal so ein bisschen praktischer werden und von der Metaebene runter. Ich predige auch immer, auch bei meinen Athleten, die ich coache, Plyos mit einzubauen, isometrisches Krafttraining, gerade auch für die Fußstabilität und die Kniegesundheit. Das ist mir total wichtig. Mache ich auch immer so beim Zähneputzen zum Beispiel so Foot-Taps, Ankle-Taps oder Fersenlaufen. So Sachen kann man easy beim Zähneputzen mit einbauen. Easy. Da braucht man nicht irgendwie super viel Zeit, weil die meisten sagen, dafür habe ich keine Zeit. Macht's beim Zähneputzen. Welche Bewegungsmuster oder vielleicht hast du auch so ein paar kleine Übungen, die super easy umzusetzen sind, die wirklich für LäuferInnen unabdingbar sein sollten?
Lass mich versuchen, dann zwei oder drei zu erklären. So stellt euch mal vor, dass der Fuß, dass wir drei Fußkontaktpunkte haben. So, die Ferse, das erste C-Grundgelenk und fünfte C-Gelenk. Und die bilden quasi so ein Tripod oder Dreieck. Mhm. Und man kann einfach ganz easy stehen, leichte Schrittstellung, sagen wir so mit dem rechten Fuß vor, das Knie durchstrecken, loslassen und das Knie dann leicht nach vorn beugen. Und dabei versuchen, den Fuß locker zu lassen und Sprunggelenk locker zu lassen, ohne dass man die drei Fußkontakte verliert. Mhm. Also zum Beispiel, man fällt dann öfter schnell vor mit dem Körpergewicht und verliert die Hacke. Und wenn man das machen kann, ohne dass man mega viel Spannung hat in den Schienbeinen, rund ums Sprunggelenk herum, in dem Fuß, dass man mit den Zehen nicht krallt, dann wird man sehr schnell merken, dass man deutlich mehr Bewegung in den Fußgelenken bekommt. Also und auch sehr schnell nach 5 oder 6 Wiederholungen sogar. Das kann man easy machen und eigentlich überall machen. Das fühlt sich, wenn man das einmal gespürt hat, wie es sich anfühlt. Man kann 8 bis 10 Wiederholungen machen, kurz eine Bahn gehen und dann merkt man, dass der Fuß einfach sich viel freier anfühlt. Das ist das Erste, was man easy machen kann. 8 bis 10 Wiederholungen, 2-mal pro Tag oder so oder kurz vorm Laufen.
Und dann am besten auch barfuß oder ohne
Schuhe. Ja, unbedingt, sorry. Ja, vielleicht mit Socken an, aber ja, so barfuß. Das Zweite, würde ich sagen, ist also die Ankle Taps sind immer ganz nice oder gegen so eine Wand kurz festhalten, leicht festhalten und dann auf den Zehenspitzen zu kommen und dann ein Bein anzuheben und zu versuchen wirklich schön zu stabilisieren, dann einbeinig mit dem einen Fuß, ohne dass die Ferse runterfällt. Dann wird man spüren, wie das sich anfühlt, wirklich mit den beiden Wadenmuskeln oder mit allen Unterschenkelmuskeln wirklich koordiniert stabilisieren zu können. Und dann kann man das im Wechsel machen. So einbeinig auf links stehen, der rechte Fuß kurz absetzen und dann der linke Fuß dann abheben und dann einbeinig auf rechts zu stehen. Und dann spürt man direkt tatsächlich, wie anstrengend das ist, es wirklich vernünftig isometrisch zu koordinieren. Ich finde die Ankle Taps mega, wirklich an der Steifigkeit zu arbeiten. Ich mache die mittlerweile für meinen Fuß vor jeder Laufeinheit oder so gut wie. Ich finde, die sind so hilfreich und so easy zu machen. Ja. Ich mache die vor der Tür schnell. Und schweres Wadenheben, wo man wirklich, man kann viele Läufer, Läuferinnen oder Menschen allgemein, würde ich sagen, Athleten, Fußballer und so weiter auch, die haben echte Schwierigkeiten mit dem ersten Zeh vernünftig abzudrücken, aber da produzieren wir am meisten Kraft. Vor allem, wenn wir wirklich anfangen, von dem Boden wegzudrücken. Also wir brauchen Extension in dem großen Zeh. Lass uns sagen, dass wir das haben. Dann kann man easy so einen Keil oder eine Socke 2-mal falten unter dem ersten Zeh tun, auf dem Boden und dann Wadenheben, Wiederholungen machen. Und dann ganz bewusst dabei wirklich aus dem ersten Zehgelenk abzudrücken. Wird sehr unterschätzt, was das für eine Wirkung drauf hat. Man wird dann wirklich merken, dass das ganze System ganz anders arbeitet. Zum Beispiel auf einmal wird man wahrscheinlich spüren, dass der Glut deutlich mehr arbeitet in der Hüftextension, wenn man so abdrückt und so. Also ich glaube, die 3 oder 4 Übungen kann man easy machen. Man kann die alle zu Hause machen. Man kann so eine Runde machen für 10 Minuten, 3-mal die Woche. Es braucht halt nicht viel sein.
Ja, danke für die Tipps. Also schnappt euch eure Freunde und trinkt dabei ein Bierchen und macht die Übungen.
Beers and Car Phrases.
Ja, das ist ein guter Run Club eigentlich. Das sind doch schon mal ein paar gute praktische Tipps zum Mitnehmen. Würdest du sagen, jede Person sollte diese Übung regelmäßig machen oder nur LäuferInnen? Und ab welchem Laufumfang sind vielleicht auch so eine Übung oder auch allgemein Plyos, Krafttraining, die Varianz, ab welchem Laufumfang ist das wirklich förderlich?
Mach die einfach.
Immer.
Ja, why not? Also da ist kein Nachteil. Ich glaube, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben einfach sowieso schwäche Füße und Waden. So. Ich auch. Also ich war erstaunt. Ich habe wirklich angefangen, meine Waden ein bisschen deutlich mehr zu trainieren. Und ich war erstaunt, wie schwach die sind. Also Andi hat mich komplett ausgelacht. Das hat mich zerstört drüber. Ich war so, oh, damn. Kein Wunder, dass mein Fuß ein bisschen wehtut beim Laufen. Die linke Wade ist einfach so schwach. Aber ja, why not? Also ich würde sagen, dass alle das machen könnten und sollten.
Ja,
das ist wirklich kein Nachteil und die Vorteile sind krass und kommen ganz schnell.
Ja, perfekt. Macht das, Leute. Probiert euch aus. Macht verschiedene Übungen und plyometrisches Training und isometrisches Training. Da will ich nochmal mit dir drüber sprechen.
Big Calves Club.
Weil die ja auch gerade für unsere Sehnen super wichtig sind. Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, warum vielleicht Sehnen deutlich mehr und andere Reize brauchen als das Herz-Kreislauf-System, als die Muskulatur.
Ja, also Sehnen sie können halt richtig belastet werden und beladen. Und wir brauchen die einfach belasten. Also die wollen halt belastet werden. Die sind sehr stark, die können sehr steif werden, die können halt sehr viel Kraft annehmen und die wollen einfach belastet werden. Und wenn die nicht belastet werden, werden die tatsächlich schwächer. So ist ganz, ganz wichtig, dass wir unser Sehnen vernünftig belasten. Nicht überbelastend, nicht zu häufig. Wenn wir zum Beispiel dann, wie gesagt, 8 Tage der Woche dann laufen gehen, dann kann es dazu führen, dass die Sehnen sich nicht erholen. Aber die Sehnen halt, die wollen belastet werden. Und es ist, ich glaube, viele Menschen verstehen nicht, was das bedeutet. Deswegen ist Krafttraining so verdammt wichtig für Läufer, Läuferinnen. Weil wenn wir schweres Krafttraining machen für die Waden, für die Füße und auch dazwischen gibt es eine Achillessehne. Ich weiß nicht, ob ihr von der Achillessehne schon mal was gehört haben. Diese Achillessehne kann sehr viel Kraft annehmen und möchte einfach sehr gut belastet werden. So schweres Krafttraining ist für die Achillessehne, also eigentlich für alle Sehnen, ganz, ganz hilfreich und supportive, ja.
Und wie belaste ich genau die Sehnen? Außer mit schwerem Krafttraining? Was können zum Beispiel isometrische oder plyometrische Übungen da auch noch bewirken?
Ja, lass mir das ganz kurz dann, sagen wir so, du hast die Mobilität. Vielleicht eine ganz interessante Sache dazu. Einige Läufer, Läuferinnen, die haben dann Achillessehnentendinopathie ganz am Ansatz auf der Ferse. Kann sein, dass die Ferse Calcaneus einfach nicht beweglich genug ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir zum Beispiel diese Pronationsübung, deswegen kann das sehr hilfreich sein. Wir brauchen die nötige Mobilität in der Ferse und auch in der Achillessehne, in dem Fuß allgemein. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir dann versuchen, hartes Krafttraining zu machen und in der Defizit darunter zu gehen, wo die Achillessehne hart gedehnt wird, wenn es nicht kann, dann kann es dazu führen, dass es schlechter wird. Aber lass uns sagen, dass das kein Thema ist. Ja. Ist es wichtig, dass wir, wie gesagt, dass wir vernünftig von dem Boden abdrücken können, so wie bei den Calf Raises, beim Wadenheben, wie gerade erwähnt. Und dass wir das wirklich koordinieren können. So, ich würde sagen, so langsam abdrücken oder erstmal isometrisch halten mit der Ferse gerade von 1 Zentimeter vom Boden weg, so leicht angehoben, und dann wirklich langsam abzudrücken oder so 3 Sekunden abzudrücken, 3 Sekunden zu halten, 3 Sekunden runter. Man nennt das Triphasic Training, wo wir an der Konzentrik isometrische Phase und auch an der Exzentrik arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Es fehlt bei vielen Läufer, Läuferinnen. Hartes Krafttraining wie Deficit Calf Raises, einfach in der Defizit runterzugehen, so auf einen Stepper oder so zu stehen, und dann wirklich runterzugehen, weil in der Phase, wo wir, wo die Wade und Achillessehne am meisten gedehnt wird, sind wir tendenziell am schwächsten. Es ist, wo die Muskelsehnenkomplex am schwächsten ist. Und so da können wir es wirklich aus dem untersten Range of Motion trainieren. So harte Calf Raises, schwere Calf Raises aus der Defizit. Auch wenn er nicht, ich würde sagen, bei Calf Raises sollte man Wadenheben machen, wo die etwas leichter machen, wo die wirklich durch den vollen Range of Motion abdrücken können. Und dann hilft es vielleicht einmal die Woche 2 bis 4 Sätze mal 6 oder 8, wo die vor allem an dieser untersten Phase arbeiten. Mhm. Und dann bei Plios, alle Läufer, Läuferinnen, ich finde es krass, dass so wenige Läufer, Läuferinnen Plios.
Total, oder?
Ja, ich finde es einfach.
Es liegt ja auf der Hand, weil Laufen ja letztendlich nichts anderes ist.
Potenzial verschwendet, wirklich. Leute, ihr könnt die Plios einfach als Warm-up machen.
Ja,
es ist so einfach. Es ist ein No-Brainer. Bei Plios, ich glaube, um an der Steifigkeit zu arbeiten, also wir haben 2 Arten von pliometrischen Übungen, wo wir an der Exzentrik arbeiten, wo wir halt ein bisschen tiefer runterkommen. Die sind eigentlich nicht Plios, weil die Bodenkontaktzeit zu lang ist. Ja. Aber lass uns sagen, dass die Plios sind, sage ich auch. wo wir an der Eccentrik arbeiten. Das ist gut für Läufer, Läuferinnen, die Schwierigkeiten haben bei der Dämpfung,
ja.
um Bodenkräfte anzunehmen, wo die vielleicht zu steif sind.
Mhm.
Mega geil für Läufer, Läuferinnen grundsätzlich, um das Gefühl für die eccentrische Phase zu bekommen. So zum Beispiel in der Schrittstellung oder Split-Squat-Position einfach tiefe Pulse zu machen. Und dann haben wir die Overcoming Plyos, wo wir an der Steifigkeit arbeiten, wo wir wirklich zackig mit mega schnelle Bodenkontakte, ja, arbeiten wollen. So schnelle Pogos, einbeinig, einmaliges Hüpfen, Drop Jumps sind ganz, ach, so ganz geil, hilfreich. Kennst du?
Ja, von liebe ich, so, mach ich
von,
auch immer.
Ja, von Step oder von einer Box, ja, dann runterzuspringen. Und ganz wichtig dabei, dass man daran denkt, so schnell wie möglich, so hoch wie möglich.
Mhm.
So, dieses Intention ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich weiß, okay, bei der Übung geht es wirklich um die schnellste Bodenkontaktzeit möglich und dass ich dadurch so hoch wie möglich komme. So, dass man wirklich dieses, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt oder ob man das sowieso auf Englisch sagt, auf Deutsch, aber dieses Stretch Shortening Cycle,
ja,
diese Wechsel.
Diese Umstellungsfähigkeit.
Genau, ja, genau, von der Eccentrik, auf Konzentrik, dass man daran arbeitet. Und das ist ganz wichtig für die Achillessehnen und auch für den Fuß und auch für die Wade, wie, mhm, beim Laufen, dass unsere Bodenkontaktzeit nicht so lang ist.
Ja, ja, das kann man sich ja so vorstellen wie so eine Sprungfeder, ne? Also wenn ich quasi, wenn die Wade, die Achillessehne gedehnt wird, zieht sich die Sprungfeder auseinander und dann beim Abdruck, zack, schnell sie wieder zusammen und ich werde die Kraft, die ich ja gespeichert habe, kann ich wieder quasi in den Abdruck investieren.
Ja.
Und das ist ja auch für eure Laufökonomie, da haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen, einfach ein Gamechanger, weil ihr super viel Energie spart durch eure Sehnensteifigkeit. Deswegen baut die Übung mit ein. Und Johnny, du hast ja jetzt ein paar super easy Übungen genannt, die ihr mit jeden Tag oder zwei, dreimal die Woche einfach, ja, vorm Training, vorm Laufen mit einbauen könnt.
Ist immer eine Frage der Effizienz. Also wenn für die Sehnen, die wollen einfach effizient arbeiten, mhm, und sie, die müssen halt die Bodenkräfte annehmen können und die dann so ein bisschen wie so ein Slingshot oder so ein Gummibändchen, ja, dann produzieren oder rausspringen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das so sich das so vorstellt, ja.
Mhm. Das heißt, unabhängig davon, dass uns so eine Übung schneller machen und auch ökonomischer im Laufstil, machen sie uns auch robuster gegen Verletzungen.
Yes.
Yes, of course. Okay, perfekt.
Ja, weil die Strukturen passen sich dementsprechend dadurch an. Das Krafttraining ist nicht nur wichtig, um kräftiger oder stärker zu werden, sondern um wirklich an den Strukturen zu arbeiten, sodass die Strukturen dann ein bisschen steifer werden, dass die Zellen einfach robuster werden, dass wir wirklich physiologisch und physisch gesagt einfach besser sind auf allen Ebenen. Es ist nicht nur so eine Frage um Kraft oder Koordination, es ist, was innerhalb des Körpers passiert, auf dem Zellenlevel.
Ja.
Sei es mit mehreren Muskelfasern oder durch Effizienz, auch neurologisch, durch das Krafttraining, durch Plyos, Koordinationstraining, Mobilitätstraining. Das Nervensystem passt sich dementsprechend an. Und wenn das Nervensystem irgendwas nicht zulassen will, dann können wir da einfach gar nicht rein. Und das ist ganz, ganz wichtig für alle zu verstehen, dass das Nervensystem unser Fundament ist. Und deswegen ist das Training so wichtig. Es geht nicht nur um Kraft oder Koordination, sondern wie der Körper sich dementsprechend strukturell auch anpasst.
Ja, und das Nervensystem braucht, wir haben es ja vorhin noch angesprochen, Pausen. Genau, die 42-Stunden Pause vielleicht nach so einer wirklich anstrengenden Einheit fürs Nervensystem, wenn ihr Plyos, starkes Krafttraining macht, einzuhalten. Wenn du jetzt so eine grobe Struktur mitgeben könntest für einen Läufer, eine Läuferin, wie oft eine Laufsession, wie oft eine schwere Krafttrainingseinheit, wie oft ja Mobility oder ja verschiedene Einheiten fürs ZNS auch?
Ja. Gute Frage. Ich glaube, man kann ganz easy, lass uns sagen, 3 Laufeinheiten pro Woche machen.
Mhm.
Oder damit starten. Lass uns sagen, Montag, Mittwoch, Samstag oder irgend sowas. Man kann an dem Samstag einen Longrun machen oder etwas länger und weiter laufen. An dem Montag würde ich das ganz entspannt machen, so Recovery Run oder Easy Run. Und dann, wenn man ein bisschen zackiger laufen will, dann kann man entweder Threshold oder Intervalle machen an dem Mittwoch. Das ist ganz, ganz easy. Kraftsessions kann man dann Dienstag, Donnerstag zum Beispiel machen oder kombinieren an so einem Doppeltag, je nachdem, was man für Zeitfreiheiten hat. Ich würde sagen, wenn man 3 Laufeinheiten und 2 Krafteinheiten macht, dann sollte das ganz easy gehen. Auch wenn man 4 Laufeinheiten machen würde, wäre das kein Thema. Ich glaube, es wird halt schwierig. Ich glaube, viele Läuferinnen finden es schwierig, wenn die 6 Tage pro Woche laufen und die wollen kein Krafttraining machen, weil die Beine sich nicht erholen. Aber der Grund dafür ist, weil die sich keine Zeit lassen, sowieso um zu erholen.
Ja.
Aber wenn man sich 1 bis 2 Tage pro Woche mindestens Zeit lässt, um sich zu erholen, dann sollte alles ganz easy reinpassen. Und was Mobilität angeht, kann man, also ich würde sagen, jeden Tag 10 Minuten machen. Also man kann das nach dem Aufstehen oder vor jeder Session einfach 5 bis 10 Minuten Mobilitätsübungen machen. Das muss nicht so viel sein. Ich glaube, für die Läuferinnen, die viel sitzen, dann würde ich unbedingt den Tag dann abbrechen mit ein paar Mobi-Übungen.
Ja.
Sei es so, keine Ahnung, eine Übung. Ich sag viele Kunden, die sitzende Tätigkeit haben oder Consulting machen oder irgend sowas, wenn die Verletzungen haben oder lassen sagen, die haben Hüftschmerzen, was häufig vorkommt, ich gebe denen grundsätzlich, gebe jede Kundin jeden Tag so eine Daily Routine und ich sage viele, nimm einfach eine Übung davon zwischendurch und mach die jede Stunde oder jede 2 Stunden, wie es passt, zwischen Terminen. Und dann machen sie sonst die 3, 4 Übungen als Circuit oder als Routine morgens oder abends. Aber ich glaube, es kann sehr, sehr hilfreich sein, einfach alleine eine Übung hier und da zu machen für eine Minute. Es muss keine halbe Stunde sein auf einmal.
Perfekt, das heißt, keine Ausreden mehr. Jetzt geht's richtig los.
I'm on to you.
Und wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen ausmoderieren wollen und du den AthletInnen da draußen noch so deine Go-Tos mitgeben musst. Erste Frage dazu, was muss sich im Kopf von Athleten und AthletInnen verändern, um den Shift weg von dem klassischen Kilometerballern, wie wir es jetzt auch besprochen haben, hin zu, ich investiere irgendwie in meine strukturelle und biomechanische Gesundheit?
Man muss sich fragen, was man überhaupt will. Ich glaube, viele laufen und viel, weil die glauben, dass es denen helfen wird. Aber sobald die checken, dass es denen nicht helfen wird und dass ein etwas ganzheitlicheren Ansatz hilfreicher wird und ganzheitlicher wird, dann werden die das wahrscheinlich machen wollen. Am Ende des Tages tun wir alles, um irgendein Ziel zu schaffen. Ne? Sei es morgens aufzustehen und einen Kaffee. Ich habe heute Morgen direkt nach dem Aufstehen ausnahmsweise ein Käffchen gehabt, weil ich wusste, dass ich wacher sein möchte beim Training. Das ist immer so ein Action und Ziel. Und wenn jeder weiß, dass es denen helfen wird, besser helfen wird und dass die deren Training mehr genießen werden, wenn die andere Sachen machen, die nicht laufen sind, dann werden die das wahrscheinlich machen wollen. So, wenn ich euch allen sagen würde, mach mal 10 Minuten pro Tag einfach Mobilitätsübungen, sei es für die Hüften oder ein Kombi für die Hüften und Füße alleine. Und ich verspreche euch, dass es euch besser gehen wird, dass ihr euch besser fühlen werdet beim Laufen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die das machen wollen werden.
Mhm.
Aber ich glaube, man muss erstmal verstehen, wofür das ist.
Ja.
Und was das für einen direkten Einfluss drauf hat. Und das Gleiche gilt bei Krafttraining auch. Wenn ihr wisst, dass das Training wirklich helfen wird und euch langfristig, nicht nur kurzfristig, aber wirklich kurz-, mittel- und langfristig besser helfen wird, dann wollt ihr das wahrscheinlich machen.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass man meistens erst anfängt, wenn man dann irgendwo schon den Schmerz spürt oder irgendwie merkt, vielleicht ich stagniere auch in meiner Leistung, dass man zu spät anfängt zu handeln. Deswegen deine Predigt. Ich hoffe, alle haben mitgeschrieben und gut zugehört.
Und noch eine Sache dazu. Es fühlt sich einfach viel besser an, wenn man mobiler ist und stärker ist und koordinierter ist. Alle Sachen im Leben fühlen sich einfach viel besser an. Also das ist halt das Geilste. Wenn ich jetzt laufen gehe, dann weiß ich, dass ich viel mobiler bin als vor 2 Jahren. Mhm. Und das fühlt sich einfach viel geiler an. Ich fühle mich besser als Athlet persönlich.
Ja.
Das ist auch ein Confidence Booster.
Ja, absolut. Also kann ich auch absolut bestätigen. Ich habe auch eine Zeit lang, früher war ich nur im Kraftsport, dann habe ich das komplett auf Eis gelegt und bin dann so in Triathlon rein und da musste ich halt jede freie Zeit für Schwimmen, Radfahren, Laufen nutzen und war so Krafttraining, Krafttraining.
Das ist mein Albtraum.
Das beste Leben. Aber da habe ich Krafttraining wirklich so auf Eis gelegt und jetzt, seitdem ich wirklich regelmäßig wieder Krafttraining mache und auch so ein ganzheitliches Krafttraining, nicht nur stumpf Gewichte bewegen, sondern eben auch Sprünge einbaue, isometrisch was mache, bin ich so viel schneller in meiner reinen Laufleistung. Das ist total absurd. Und ich habe jetzt an meinem Lauftraining an sich nichts verändert. Es war einfach nur der Zusatz Krafttraining, was mich komplett nochmal gepusht hat, was meine Performance angeht.
Ein Triathlet-Kunde von mir hat mir tatsächlich vor ein paar Tagen geschrieben und wegen seinem Knie konnte er nicht laufen. Und er ist zum ersten Mal oder zum dritten Mal so laufen gegangen, Anfang der Woche oder letzte Woche. Und er hat mir geschrieben oder hat eine Story auf Instagram gepostet und meinte, ich bin so ein 3,35er Pace gelaufen, was für mich, also der ist schon ordentlicher Athlet, sagen wir so, aber der meinte, wäre sowieso für ihn machbar gewesen, aber der meinte, dadurch, dass ich gar kein Lauftraining gemacht habe, hat das sich ganz normal angefühlt, weil der viel koordinierter, mobiler und stärker ist, einfach durch unsere. Crazy. Und das war eigentlich Rehab.
Ja. Ja.
Und darum geht's. Also, das ist halt die Bestätigung.
So, ja. Ja, total stark. Richtig, richtig cool. Also ich feiere deine Arbeit auf jeden Fall. Ich finde, viel mehr Leute sollten genau das machen. Also nicht genau, aber so genau den Ansatz haben, auszuprobieren und ja verschiedene Sachen zu machen, die eben nicht im Gesundheitssystem verankert sind. Da kleiner Exkurs, vielleicht nochmal ein kleiner Rant. Was müsste sich im Gesundheitssystem verändern, damit wir nach einer Verletzung wirklich wieder zurück zur Performance kommen?
Ich glaube, das System muss sich ändern.
Komplett einmal umkrempeln. Johnny Stahl übernimmt das Gesundheitssystem.
Ja, give it to me. Ich meine das wirklich ernst. Also das Problem ist, wie viel Zeit haben wir? Ich mache das in unter einer Minute, versprochen. Also das Problem ist mit dem Gesundheitssystem gerade, die Ärzte haben keine Zeit, um was Vernünftiges zu machen. Dadurch haben sie keinen Bock drauf. Und geben sich keine Mühe, um was Vernünftiges zu machen, weil die wissen, dass sie das sowieso nicht können. Dann, und die wissen, dass die mehr Geld verdienen durch Verschreibungen von der Kasse und dass das trotzdem noch ein Business für ihn ist, wie das ganze Gesundheitssystem übrigens. Und die Physios sind auch voll eingeschränkt. Mhm. Die haben 20-minütige Takte. So, die wissen, dass die, und ich arbeite, ich mentor und arbeite mit vielen Physios und bin mit vielen Physios befreundet. Und die fühlen sich so eingeschränkt durch vom System, weil die wissen, dass die keine Zeit haben, um tiefer reinzugehen. So, die bleiben an der Oberfläche wegen dem System. Ja. Und so, da muss sich was Großes ändern, damit jeder für sich ein bisschen mehr Zeit hat. Aber das Problem ist, dass Geld einfach so rumgeschoben wird, ohne dass jemand wirklich geholfen wird.
Ja.
Und das ist das Problem. Wie man sich das ändert, dadurch, dass es Deutschland ist und keiner sich was ändern will hier, gefühlt keine Ahnung, aber das ist das große Problem. Und ich glaube, es hilft, wenn man das selber sieht und versteht, woran das liegt, sodass sie ein bisschen weniger enttäuscht sind, hoffentlich.
Ja, das heißt, für alle, die wirklich richtig von der Verletzung wieder zurück zur Performance gehen, sollten sich bei dir melden. Da kriegt ihr gute Aufgaben, gute Übungen, da wird euch wirklich geholfen. Ich glaube, so ein paar Tipps oder Übungen hast du jetzt schon mitgegeben. Wir können es ja nochmal so zusammenfassen als Abschlusstipp für die Community, die Säulen, Mobility, Koordination und Kraft, wäre das so deine, wenn du so eine Routine in 15, 20 Minuten runterbrechen könntest, wären das so die 3 Säulen, die in dieser Zeit bearbeitet werden sollen?
Ich würde sagen 2 bis 3 Mobi-Übungen, vielleicht 2 Koordinationsübungen Und dann, ja, zwei Kraft- oder plyometrische Übungen kann man easy machen. Und man kann auch so die Mobi-Übungen als Warm-up machen und die anderen, also entweder so drei Supersets machen oder alles quasi fast als Circuit machen. Also es muss nicht so, muss nicht zu strukturiert sein. Ich glaube, die Hauptsache ist, dass man die richtige, vernünftige Reize dahin bekommt.
Ja.
Und regelmäßig, so 2 bis 4 Mal die Woche.
Regelmäßigkeit ist ein gutes Stichwort, da auf jeden Fall. Ja, dranbleiben und nicht nur 3 Wochen machen und dann wieder einen Monat gar nicht.
Ja. Und in sich selber investieren. Also ja. ich meine nicht nur monetär oder nicht unbedingt monetär, aber ich glaube für sich, dass man ein bisschen langfristiger denkt und wirklich versucht, dass nicht nur das Training, aber das Leben durch Training mehr zu genießen. Ich glaube, man unterschätzt, wir sind so zielgetrieben mittlerweile geworden und wir wollen alles optimieren, aber wir checken nicht, dass wir das Training eigentlich genießen sollten.
Ja.
Mindestens einen großen Teil davon. So, vergiss nicht, das Training zu genießen und das dann to enjoy life. Es ist halt, darum geht es am Ende des Tages.
Ja, und vor allem auch beim Optimieren selbst. Also grundsätzlich ist der Mensch ja von Grund auf faul. Gleichzeitig wollen wir aber alles optimieren und dann sitzen wir abends vorm Fernseher und haben keine Zeit, um genau solche Übungen vielleicht zu machen. Da muss man sich so ein bisschen hinterfragen, habe ich keine Zeit, möchte ich sie mir nicht nehmen, optimiere ich vielleicht die falschen Aspekte auch. Deswegen, ich glaube, das war ein gutes Abschlussfazit, investiert in euch, in eure Gesundheit und schaut mal, wo wirklich der Fokus liegt im Leben und im Sport. Johnny, es war mir eine Ehre, dass du heute bei dem schönen Wetter hier in unserem kleinen, aber wunderschönen Kabuff gesessen hast und mit mir über ein wirklich spannendes Thema gesprochen hast. Ich hoffe, alle da draußen haben sich ein paar Notizen gemacht und konnten deine ganze Arbeit so ein bisschen aufsaugen und die Inspiration mitnehmen fürs eigene Training. Wenn jetzt Athleten, die zuhören, Athletinnen irgendwie mit dir in Kontakt treten wollen, mehr über deine Arbeit erfahren wollen, wo finden sie dich und deine Arbeit? Ja, schieß los, bewerbe dich selbst.
Mhm. Ich bin sehr oft auf Instagram, wahrscheinlich zu oft, aber es ist ein wichtiger Kanal für mich. Und um Wissen mitzuteilen, so Johnny_Stahl, sehr australischer Name.
Geiler Name,
Jonathan Stahl, I know. JONNY_Stahl, STAHL. Da bin ich am besten erreichbar. Jeder kann mir einfach schreiben. Ich versuche, alle Nachrichten zu beantworten. Ich bekomme da viele Nachrichten und richtig viele Memes von The Boys. da geht einiges verloren, leider. Instagram ist wahrscheinlich am besten. Meine Webseite ist halt Müll, ich nutze es gar nicht. Auf LinkedIn bin ich auch, nutze ich nicht so häufig, aber ja, sehe ich halt Nachrichten auch. Und falls ich euch irgendwie helfen kann, sag gerne Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Andi Gottschewer und ich, wir machen so ein Return-to-Run-Programm. Das ist eine Idee von uns vor ein paar Monaten gewesen und wir haben gestern die letzten Sachen finalisiert. Wir müssen das jetzt aufnehmen. So hoffentlich kommt das die nächsten 2 Monate raus und wir machen das nicht wegen Geld, also natürlich wird es was kosten, aber wir sehen so eine krasse Lücke, was ja. dieses Return-to-Running-Phase angeht für Läufe in der Reha-Phase und wir glauben, wir können das überbrücken. Es wird auch nicht teuer sein, so hoffentlich, falls das für euch was ist. Wie gesagt, es wird nicht umsonst sein, aber wenn das euch hilft, dann gerne vorbeischauen. Und ja. falls ihr Fragen habt, jederzeit einfach schreiben.
Und euer Return-to-Run-Programm werdet ihr auch über Instagram vermarkten oder wo?
Ja, wir werden hauptsächlich alles auf Instagram vermarkten. Wir werden tatsächlich 2 Programme machen, ein Fundamentals-Programm, weil wir auch gesehen haben, dass viele Leute, die zu uns kommen, vielleicht ein bisschen Geld oder dass ein bisschen Geld verschwendet geht, weil wir so sehr an den Basics arbeiten in den ersten, weiß nicht, 2 bis 4 Wochen mit denen, die wahrscheinlich selber decken, hätten können.
Ja.
Also wir werden so ein günstiges Programm machen mit 2 Phasen. Das wird wahrscheinlich das Fundamentals-Programm heißen. Und dann werden wir auch ein Return-to-Run-Programm machen, was mit Kraftübungen, Mobi, Koordinationsübungen, Plios, auch so Running-Drills auf dem Track, Strides, alles, wird alles wirklich drin haben. Und ja, wir wollen wirklich
das... klingt crazy.
Besteht aus 5 Phasen. Und wir sind fast fertig damit, mit der Planung. Und wir wollen wirklich einfach das beste Ding möglich machen, weil wir sehen, dass das dass es quasi dafür gar nichts auf dem Markt gibt und wir wissen, dass wir was wirken können und dadurch mehrere Menschen helfen können, was sehr cool ist.
Ja, das glaube ich. Also schaut unbedingt bei Johnnys Instagram vorbei, um wirklich nichts zu verpassen. Ja, dann nochmal ganz lieben Dank von mir und auch an alle Zuhörenden jetzt da draußen, die zugeschaut oder zugehört haben. Wenn ihr bis hier dran geblieben seid, dann ganz, ganz lieben Dank. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, schickt es an all eure Laufbuddies wieder, liked und bewertet doch gerne die Folge oder den Podcast mit 5 Sternen. Und bis dahin, keep on running.